Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, einen schönen guten Nachmittag wünschen wir hier auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost. Die Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über das Thema Photovoltaik. Wir sprechen über die Möglichkeit, die Sonne, sag ich mal, für eigene Zwecke unkompliziert, zum Beispiel auf dem Balkon zu nutzen, quasi die Energiewende mit zu unterstützen durch eigene Aktionen, Solarmodule auf dem Haus, auf dem Balkon. Und darüber sprechen wir eine Stunde, wie man das anstellt, wie man das macht, dass es gar nicht so kompliziert ist, mit meinem Studiogast. Und das ist der Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Alb-Donau und außerdem ist er Mitglied im AK Energie, der lokalen Agenda Ulm 21, der Herr Jürgen Kübler. Herr Kübler, herzlich willkommen.
Ja, mal bei der herzlichen Dank
Plattform.
Für die Einladung.
Wieder, dass Sie bei uns da sind. Wir haben schon mal vor geraumer Zeit zusammen auch eine spannende Sendung im Zusammenhang mit der Energiewende und mit Solar schon mal gehabt. Aber heute wollen wir, sagen wir mal, ins Konkrete gehen, denn viele Menschen, denke ich, wollen einfach wissen, wie kann ich denn selber da mitwirken. Und bevor ich jetzt zu viel spreche, Herr Kübler, wir stellen Sie noch mal ganz kurz vor. Ich würde sagen, machen Sie noch mal ganz kurz einen Überblick, wer Sie sind, was Sie machen. Einfach für unsere Hörer so zum Kennenlernen.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Jürgen Kübler. Ich bin Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Alb-Donau EG. Darüber hinaus aktiv im BUND Energie AK in Stuttgart und in der lokalen Agenda in Ulm sowie im Energieausschuss der IHK. Und dort auch Mitglied in der Vollversammlung, weil dieses Thema Energiewende, Klimaschutz, denke ich, eine Aufgabe ist, die man auf vielen Ebenen vorantreiben muss. Das ist das, was mich bewegt.
Wie sind Sie an das Thema gekommen? Waren Sie immer schon, sagen wir, auf dem Bereich Energie interessiert, aktiv? Oder ist das jetzt auch das Thema, was weiß ich, dass Sie vielleicht mit der Problematik in den letzten Jahren irgendwie durch Berührung zusammen irgendwie gekommen sind? Oder dass Sie bei Fridays for Future irgendwie sich haben inspirieren lassen? Oder wie sind Sie zu dem Thema, zu der Aktivität?
Ja, das hat sich über Jahre im Grunde entwickelt, wie bei vielen anderen Menschen auch. Lernprozesse, die einfach einen Auslöser haben. Also mein Auslöser bei diesem Thema Energie war, wie gesagt, eigentlich das Thema Atomkraft, weil ich mal eine Zeit lang nicht in Ulm oder Umgebung gewohnt habe, sondern in Rheinland-Pfalz. In der Nähe Ellweiler gab es eine Urananreicherungsanlage, wo wir damals festgestellt haben, dass im Umfeld dieser Anlage das Uran schon dazu beigetragen hat, dass darum lag, dass in der Nachbarschaft, im Umkreis dieser Anlage, erhöhte Leukämiefälle aufgetaucht sind. Das heißt, der erste Ansatz beim Thema Energie war bei mir eher so diese Problematik und hat mich dann dazu gebracht, dass ich mich immer mehr mit dem Thema Energieerzeugung und Verbrauch beschäftigt habe und über Jahre dann eben zu dem eigentlichen Erkenntnis kam, dass wir auf Dauer als Menschheit nur eine vernünftige Überlebenschance haben, wenn wir das mit regenerativen Energien machen, also weder mit Atomkraft noch mit Kohle oder Öl oder sonstige, also fossile Energieträger, weil das genau die Probleme ja mit sich bringt, mit denen wir es jetzt auch aktuell in Deutschland zu tun hatten, spürbar.
Die ganze Thematik ist sonst in der Breite. Wann kam so das erste, sagen wir mal, Bewusstsein, dass wir im Punkt der Energie was machen müssen? Dann ist das eigentlich so Ihrer Meinung nach?
Ja, das hat sich natürlich sukzessive entwickelt. Es gab ja schon bei Club of Rome und anderen, das ist schon Jahrzehnte her, Ansätze in der Richtung, aber das war natürlich noch weit weg, dass in der Breite der Bevölkerung da überhaupt ein gewisses Verständnis dafür da war. Von daher muss man einfach sagen, dass das sich in den 70er Jahren so gut wie gar nicht, da gab es mal die Ölkrise, dass man mal Sonntagsfahrverbote hatte, als Beispiel. Und erst in den 80er Jahren, als dann sozusagen die Umweltthemen in Summe größer in den Fokus gerät, so war es bei mir ja denn dann auch, hat man sich auch damit beschäftigt, ob das, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir leben, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, auf Dauer ja so weitergemacht werden kann oder ob die Risiken, die sich damit verbinden, nicht dazu führen, dass sozusagen wir uns selber die Lebensgrundlagen zerstören.
Ja, ja, klar. Ich denke auch, gut, da war ich auch noch im etwas jüngeren Alter, aber das natürlich dann die Debatte um den Atomstrom, der Atomenergie vielleicht auch dem Bewusstsein sehr stark irgendwo mit beeinflusst hat. Dann gab es ja die verschiedenen Demonstrationen, dann gab es ja dann Stichworte wie Wackersdorf und Gorleben mit viel Protesten und wo sehr, sehr viel, natürlich das war Anti-AKW dann, aber sehr viel trotzdem der Gedanke in Energieproblematik irgendwie dann auch gegangen ist, oder? Und dann spätestens, da glaube ich, nach Tschernobyl, nach der Katastrophe 1986, weiß ich, dass sich verschiedene Menschen entweder in die Politik bewegt haben, da weiß ich Beispiele, oder dass sie sich eben dann in Richtung Umwelt und Richtung Gedanken und dann letztendlich hat es ja auch, glaube ich, zur Grünen irgendwie Gründung mitgeführt und auch zu Initiativen, wie zum Beispiel Freie Radios, wo dann Menschen auch mitgedacht, mitgesprochen haben.
Ja, es gab natürlich, sagen wir mal, in diesen Jahren einfach diesen Prozess, der im Grunde genommen, wenn ich jetzt meine Generation, ich bin Jahrgang 50, mir anschaue, ne? Ich bin in einer Phase politisiert worden, ich sag mal Alt-68er. Ne?
Ja.
Da haben viele von diesen Themen, über die wir jetzt reden, noch keine Rolle gespielt, da standen andere Dinge im Vordergrund. Aber ab da war sozusagen schon dann spürbar, dass die nachwachsenden Generationen sich sowohl in der Gesellschaft als auch in anderen Bereichen Gedanken gemacht haben, wie man eigentlich künftig leben kann, sag's mal so rum, ne? Mit vielen Ideen, mit vielen Irrtümern logischerweise auch, aber von der Richtung her denn dann schon so, dass das, was jetzt im Fokus steht, dass nur eine nachhaltige Lebensweise, eine wirklich nachhaltige Wirtschaftsweise auf Dauer diesen Planeten bewohnbar macht.
Ja, genau. Und ja, dann seit einigen Jahren, glaube ich, irgendwo, gut, diese Klimakonferenzen gab es alle paar Jahre, ein, zwei Jahre. Aber irgendwann ist das Thema dann, ja gut, dann kam die Problematik 1,5 Grad, Emissionen und ist es dann irgendwie in den Vordergrund gerückt?
Ja, natürlich gab es immer wieder diese Konferenzen, ob das Kyoto war oder aktuell jetzt jüngst Paris oder andere. Das waren natürlich alles für die Mehrheit der Menschen, sage ich jetzt mal, mediale Ereignisse. Und ein Teil hat sich mit Sicherheit schon ein bisschen intensiver damit beschäftigt und auch eigene Aktivitäten entwickelt, um Änderungen herbeizuführen. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit, als man für die Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach noch belächelt wurde, zum Teil sogar angefeindet. Aber in der Zwischenzeit ist es eben doch so, dass zumindest beim größten Teil der Menschen nach meinem Eindruck das Bewusstsein vorhanden ist, dass wir in der Summe so nicht weitermachen können wie bisher, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass jeder für sich die Konsequenzen zieht und sagt, ich muss jetzt gucken, dass ich selber meinen Beitrag dazu leiste im Konkreten, weil immer dann, wenn es konkret wird, geht es ja um die Wahrheit, wie man es denn dann am Ende macht.
Ja.
Aber es ist dennoch so, dass in der breiten Bevölkerung doch da inzwischen ein anderes, also Verständnis da ist. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man die Lösungen, die es dazu ergibt, vernünftig erklärt und mit den Menschen drüber spricht, dann hat man auch die Chance, dass die große Mehrheit die Dinge mittragen und mitmachen.
Nun ist ja so, es ist ein globales Thema, ein globales Problem. Mein persönliches Gefühl, klar, es ist auch unsere Lebensumgebung hier in Deutschland, ist, dass wir in Deutschland und Europa vielleicht da schon seit einiger Zeit länger mit mehr Sensibilität die Dinge betrachten, aber andere Nationen nicht so. Wenn man mal guckt, anscheinend, oder soweit ich weiß, gerade die Amerikaner haben immer noch, was Energieverbrauch angeht, relativ ein viel höheres irgendwo Aufkommen pro Kopf. Auch wenn ich es richtig weiß, in Asien ist zum Beispiel, was Energie oder auch was das Bewusstsein für Umwelt angeht, das noch unter oder weniger ausgeprägt hier als bei uns in anderen Regionen. Weiß nicht, also ich habe das Gefühl, wir sind zumindest auf dem Gebiet schon länger vielleicht ein bisschen hier.
Da muss man aufpassen,
oder?
Wenn man über Zahlen spricht.
Ja.
Natürlich ist es so, dass so Länder wie China oder Indien von der Bevölkerungszahl her, was den Energieverbrauch angeht, anders positioniert sind als zum Beispiel Deutschland mit 80 Millionen Einwohner oder als mal angenommen, sagen wir mal jetzt Liechtenstein oder Luxemburg. Stock. Ne? Mhm. Aber der entscheidende Faktor, den man da an der Stelle sich anschauen muss, ist der Pro-Kopf-Verbrauch pro CO2. Und da sieht es eben so aus, dass die westlichen Industrienationen, zu denen wir ja auch noch gehören, mhm, was den Pro-Kopf-Verbrauch angeht, weit über den Chinesen und den Indern liegen.
Oh ja.
Und von daher die Gewichtung in der Umsetzung einfach sein muss. Wir müssen hier Vorreiter sein, damit die Länder, die jetzt noch in Richtung Kohle beispielsweise eher orientiert sind, begreifen, sie kriegen ihre wirtschaftliche Entwicklung mit Kohle oder Öl auf Dauer nicht gelöst, sondern nur mit Erneuerbaren. Da muss man dann allerdings auch dazu sagen, dass gerade die Chinesen da inzwischen viel mehr Zubau haben bei Erneuerbaren, als das bei uns der Fall ist. Mhm. Ich mache mir viel mehr Sorgen um so Länder wie zum Beispiel Russland,
ja,
oder Polen, die historisch einfach ganz stark an den fossilen Kohle, Öl und Gas also hängen, auch von ihrer Existenz her. Mhm. Und mit diesen Ländern mal verstärkt drüber zu reden und zu verhandeln, wie kriegen wir das denn insgesamt in den Griff? Und da hätten wir als Deutschland, als Land mit vielen Menschen, die im Bereich der Technik schon in den ganzen Jahren viel entwickelt haben, große Chancen, da sozusagen den Weltmarkt mit unseren Ideen, sprich Produkten,
ja,
nach vorne zu bringen. Mhm. Und das ist das, was bei uns immer noch unterschätzt wird.
Mhm. Also eine Chance eigentlich, bei der wir, ja, wie soll man sagen, dran denken oder das uns bewusst sein sollte, die wir eigentlich auch ergreifen,
ja,
sollten.
Ja. Und ich sehe da gerade auch in Ulm, das ist ja das Spannende,
ja,
junge Leute, die sich auf verschiedenen Ebenen engagieren.
Mhm.
Und zwar sowohl inhaltlich an dem Thema als auch in der Sache an praktischen Handeln.
Ja.
Ich lese die Tage, dass es in Ulm ein Start-up-Unternehmen gibt, die haben ein Batteriesystem für die Haustechnik, Stichwort Photovoltaik auf dem Dach,
mhm,
und Batterie im Haus entwickelt, was eine völlig neue Chance bietet.
Mhm.
Die bisherigen Batteriespeicher, die Hausspeicher, kannst du entweder nur über die Gleichstromseite oder über die Wechselstromseite beliefern, wird dann immer Wechselstrom abgegeben ins Hausnetz, logischerweise über den Speicher. Die haben jetzt die Speicher so gebaut, dass du in diesem Speicher gar keinen eigenen Wechselrichter mehr brauchst. Das heißt, du kannst das Ding ganz einfach in eine Steckdose stecken und dann kannst du das sowohl gleichstromseitig als auch wechselstromseitig fahren. Das heißt, eine Kostenersparnis und bei der Montage ganz simpel zu installieren.
Oh ja.
So, also das mal nur als Beispiel, dann hatte ich beim letzten Mal schon erwähnt, der war auch inzwischen, glaube ich, bei euch, der Julian Roos mit
der
seinem
war
Fahrrad.
Schon zweimal bei mir, genau.
So, und das sind für mich so die, ja, Beispiele, wo ich sage, wir haben ein schöpferisches Potenzial,
mhm,
in der Technik und in der Umsetzung, das viel mehr als bisher genutzt und gefördert werden muss. Mhm. Und dann kriegen wir auch die Weichenstellung und dann kriegen wir auch die Begeisterung für die Energiewende hin. Weil mit nur Auflagen und Verpflichtungen und du musst, wird es schwierig.
Ja.
Das kriegt man nur hin, wenn man wirklich so einen zündenden Funken auslösen könne, dass die Leute von sich aus sagen, jawohl, das will ich.
Mhm. Ja. Was Sie jetzt angesprochen haben, der Julian Roos war am 6. Juli hier in der Plattform, wer es nachhören möchte, das ist das Thema Brennstoffzellenfahrrad und außerdem am 11. in der Wissensstrahlung 2 Stunden haben wir auch ganz spannend, also insgesamt 3 Stunden über das Thema gesprochen. Vielleicht sollten wir ganz kurz ein bisschen noch zur Ihrer Initiative, bevor wir dann auf die, was kann ich selber denn tun, auf die Module auch kommen. Die Bürgerenergiegenossenschaft ist ein Zusammenschluss von lauter engagierten Ulmer Bürgern oder was ist da genau dahinter? Also Leuten, die sich für dieses Thema stark machen oder was ist da mit dem, hat es damit auf sich mit der Gruppe?
Also diese Energiegenossenschaft ist eigentlich entstanden in Ehingen.
Ja.
Und wir haben aber gesagt, wir kümmern uns um die Region. Deswegen haben wir aus der Bürgerenergiegenossenschaft Ehingen EG die Alb-Donau-EG gemacht, weil wir inzwischen ja auch nicht nur Anlagen bei uns in der Region haben, sondern beispielsweise auch auf dem Klärwerk in Lohnsee-Halshausen oben und inzwischen auch Anlagen in Laichingen installiert haben und über den regionalen Kreis sogar hinaus jetzt gerade in Gesprächen sind, um entsprechende Freiflächenanlagen, die dann hier in der Region genutzt werden, also der Strom, der dort produziert wird, bis runter nach Leutkirch, aber mit Ulmer Beteiligung sozusagen stattfindet, weil wir der Meinung sind, dass wir die Energiekrise und den Klimaschutz nur dann hinkriegen, wenn wir über die Schatten, die das Ulmer Münster wirft, ein Stück weit drüber raus aktiv werden. Weil als Beispiel Windkraftausbau im Stadtkreis Ulm dürfte schwierig werden. Photovoltaik ist da überall mehr oder weniger machbar. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt auch da über die eigenen Grenzen mal hinausgucken und das auf der lokalen Ebene auch in der Region betrachte und dann das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure auf den Weg bringe.
Ja, ja. Und sind jetzt bei der bei Ihrer Gruppe auch Leute vielleicht aus dem jüngeren Umfeld, sprich die auch bei Fridays for Future zum Beispiel aktiv sind, vielleicht mit engagiert oder dabei?
Gibt's noch da nicht. Wir haben zwar zwei, drei jüngere Leute bei uns in der Energiegenossenschaft aktiv, aber das ist wie bei allen anderen Energiegenossenschaften, die ich kenne in der Region oder darüber hinaus, dass die Macher alle so eine Generation, sage ich jetzt mal, schon in Rente sind. Das muss man offen sagen. Und schon meine Befürchtung immer war, dass wir irgendwann sagen müssen, es geht für uns nicht weiter, weil wenn du mal über die 70 bist, dann sind die Zeitfenster, in denen du noch aktiv sein kannst, natürlich begrenzt. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz optimistisch, dass junge Leute wie Fridays for Future und andere sich engagieren an den Themen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass es da wieder welche drunter gibt, die dann konkret vor Ort die Dinge in die Umsetzung nehmen. Ich habe vorher schon mal erwähnt, es gibt bei den Stadtunternehmen ja auch welche dabei, die in die Richtung was tun. Und davon bin ich überzeugt, dass die dann sozusagen auch in den Organisationen, in denen ich tätig bin, sich mit einbringen. Die ersten Schritte haben wir da jetzt die letzten Wochen auch gemacht.
Mhm. Ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoll oder gut, wenn sich letztendlich alle die Beteiligten ja irgendwo auch mal finden und dann an der Stelle vielleicht auch die Leute, die jetzt mehr so, sag mal, auf der Straße fordern, vielleicht auch da konkret irgendwo schon ein bisschen einen Eindruck oder wie soll ich mal sagen, auch eine praktische Umsetzung dessen, was vielleicht gefordert ist, kennenlernen, um das vielleicht dann auch weiterzutragen.
Genau.
Denn letztendlich, das, was wir gleich ansprechen, was hier, ja, ich glaube, das machen wir nach der Musikpause, ist ja eigentlich eine Selbstbauanleitung, vielleicht, wenn ich es richtig verstehe, regenerative Energien, Sonnenenergie zu nutzen, Photovoltaik im eigenen Umfeld, möglichst ohne großen Aufwand. Also etwas, was dann eigentlich jeder in seinem kleinen Vorgarten leisten kann.
So ist es, genau. Ja. Also jeder kann eigentlich sozusagen, wenn er möchte, die Sonne anzapfen für Energie, für elektrische Energie in dem Fall. Der Aufwand ist nicht sehr groß und die Ergebnisse sind, wenn man sie sich anschaut, sowohl für den Klimaschutz, aber auch unterm Strich, und das ist im Schwabenland ja auch immer ganz wichtig, für den eigenen Geldbeutel positiv.
Ja. Bevor wir dann das näher erläutern, würde ich sagen, da machen wir noch Musik vor. Aber bevor ich dazu komme, noch vielleicht von der Dimension. Ich habe neulich, war auch das eine oder andere, was wir vor der Sendung gesprochen haben, im Fernsehen zu sehen, da wurde ja gesprochen, es wird in Bezug auf Energie einen riesigen Bedarf an Energie geben, regenerative Energie, den wir mit, sagen wir mal, den momentan im Blick befindlichen Möglichkeiten mit der Solar- oder mit der Windenergie gar nicht abdecken. Das heißt, es bedarf eines enormen, auch vielleicht auf privater Seite Zuwachses, der erfolgen muss. Sonst müssen wir Energie importieren, was ja wahrscheinlich auch nicht das ist, was wir uns vorstellen. Also ist dann sehr viel Eigeninitiative notwendig, um eigentlich der Anforderung, der wachsenden Anforderung von Energie, ich glaube sechsfache irgendwie als das, was wir heute haben, wird nötig sein, habe ich gelesen, im ganzen Kontext der Elektrifizierung, was kommt. Also wird es ohne die Eigeninitiative, ohne das, was wir gleich vorstellen werden, nicht gehen.
Das ist richtig. Also wir brauchen einen ganzen Mix von Aktivitäten. Wir brauchen große Anlagen, Freiflächenanlagen, Windkraftanlagen. Wir brauchen Batteriespeicher unterschiedlicher Art. Wir brauchen im Grunde Wasserstoffspeicher und da in dem Bereich Technik. Wir brauchen an allen Stellen mehr elektrische Energie. Stichwort E-Mobilität wird zunehmen. Stichwort jetzt durch die Corona-Geschichte haben sich viele Leute E-Bikes zugelegt.
Oh ja.
Also ich bin selber gestern wieder mal auch mit dem Rad unterwegs gewesen und bin schon erstaunt, wie viele auch Senioren inzwischen mit dem E-Bike überall so unterwegs sind. Und das belegt ja eigentlich nur, dass der, sage ich mal, Bedarf an erneuerbaren Energien nicht weniger wird, sondern mehr.
Ja. Weil Sie es gerade sagen, auch ich wurde vorige Woche war es überholt, steiler Berg, ich trete mit meinem normalen Fahrrad, da kommt da jemand, also es war eine ältere Dame, die nur wirklich jetzt, wie soll man sagen, vom Sportlichkeitsgrad, würde ich sagen, nicht ganz den Level war. Aber die fährt mit dem Fahrrad, da war nichts an mir vorbei. Dann denke ich, sag mal, bist du jetzt doof oder was ist los? Natürlich, das war so ein E-Bike. Also da habe ich mir auch gedacht, also hat schon irgendwas, beziehungsweise die hängt dann glatt ab. Ja. Wie kann man also die Energie, die Solarenergie jetzt ohne ja, große Investitionen treiben zu müssen, wie kann man sie sich sichern, also man kann, in den Vorgarten holen?
Also man kann ohne allzu großen Aufwand sich an der Energiewende beteiligen, mit Nutzen logischerweise für die Umwelt, für die Gesellschaft, durch die Reduzierung von CO2-Ausstoß, durch die eigen erzeugten Strommengen. Es hat aber auch nebenbei dann den Effekt, dass man den eigenen Geldbeutel schont und auf Dauer das Ersparte sozusagen für andere sinnvolle Dinge verwenden kann. Das heißt, Energiewende ist nicht gleichbedeutend mit Einschränkungen der Lebensqualität, sondern umgekehrt. So, wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann kann man sich ja die Frage stellen, wer kann sich wie beteiligen? Also klar ist, wer ein eigenes Dach hat, der kann sich eine Anlage aufs eigene Dach legen und den Strom dann im Gebäude, sei es jetzt im Wohnhaus oder Gewerbe oder was auch immer, selber nutzen. Das machen ja inzwischen auch immer mehr. Aber auch die, die sozusagen kein eigenes Dach haben, haben eine Möglichkeit, sich zu engagieren, indem sie sich zum Beispiel an ihren Balkon, wenn sie einen haben, die Module an das entsprechende Balkongeländer befestigen und dann den Strom im Haus, in der Wohnung selber nutzen. Vereinfacht ist es technisch so, die zwei Module werden befestigt am Balkongeländer. Da muss man gucken, was jeweils erforderlich ist für die Befestigung, ist aber in der Regel kein großer Aufwand. Dann hat man logischerweise die Module dran, dann hat man Kabel zum Wechselrichter, weil ich mache mit den Modulen Gleichstrom, brauche aber im Haus ja Wechselstrom. Und nach dem Wechselrichter fährt man dann vereinfacht gesagt an die nächstliegende Steckdose und schließt da die Anlage an und damit wird sozusagen der Strom in das Hausnetz eingespeist und in der Wohnung in den direkten Verbrauch mitgenutzt. Wenn ich jetzt als Beispiel mal zur Grundlage nehmen würde, ich hätte jetzt eine Dreizimmerwohnung im Haus und hätte einen Stromverbrauch von 2 oder 2.500 Kilowattstunden. Das ist so das, was in dem Bereich vielleicht so realistisch ist. Mhm, ja. So, und ich hätte jetzt so zwei Module am Balkon hängen mit 600 Watt Peak Leistung, dann machen die bei einer Südausrichtung und entsprechender Aufständerung am Balkon, also Neigung, im Jahr zwischen 500 und 600 Kilowattstunden Strom. Mhm. So, das bedeutet, meine Stromrechnung reduziert sich ja jetzt, wenn ich bisher für 2000 bezahlt habe, für 2000 Kilowattstunden à 30 Cent, kann man sich leicht ausrechnen, dass ich 600 Euro Stromkosten hätte im Jahr. So, jetzt habe ich die zwei Module dran. Jetzt reduziert sich mein Verbrauch um beispielsweise 500 Kilowattstunden mal die 30 Cent wieder, kann ich mir die Ersparnis, die ich erziele, ausrechnen. Mhm. So, das an der Stelle. So, jetzt habe ich natürlich vorne dran eine Investition. Die Module vom Material her, ich sage jetzt mal Modul, Kabelrichter, Wechselrichter, Stecker und so weiter, habe ich einen Materialaufwand von vielleicht 600, 700, 800 Euro, je nachdem, was ich mir dazulege. Mhm. Und jetzt könnte ich sagen, ja, jetzt brauche ich ja auch noch eine Montage. Der ein oder andere kann sich das vielleicht selber erledigen oder hat einen Kumpel, der ihm die Anlage anschließen kann. Und wer das nicht kann, der hat auch immer Gelegenheit, dann einen Fachmann zu fragen, der ihm das erledigt. Da gibt's über uns dann Kontakte oder über andere Quellen. Das ist gar keine Frage, weil völlig klar, jede elektrische Anlage sollte fachmännisch solide installiert sein, dass keine Fehler auftauchen, die nachher zu anderen Problemen führen.
Ne? Da muss ich mal vorweg fragen, wenn jetzt jemand über sowas nachdenkt, kann ich denn überall beliebig irgendwas hinmontieren oder muss ich bei bestimmten Dingen dann auch irgendwie baurechtliche Vorschriften lesen, eine Baugenehmigung einholen? Ich meine, bei jeder kleinen Gartenhütte muss ich ja zumindest, glaube ich, die Nachbarn oder auch gar eine Baugenehmigung einholen, bei jedem Anbau. Wie ist denn das? Also angenommen, ich baue jetzt da ein großes, in meinem Garten so ein Sonnengewinnungsanlage, so ein Photovoltaik, ja, Garten da und meinetwegen das spiegelt ja auch reflektiert und fühlen sich vielleicht Nachbarn gestört oder irgendwas. Gibt es da baurechtlich irgendwelche Dinge, die man beachten muss?
Also baurechtlich gibt es da überhaupt keine Probleme.
Ja.
Das fällt überhaupt nicht unter das Baurecht. Man muss bei dem Thema Folgendes wissen: Wenn ich ein eigenes Dach habe oder einen eigenen Balkon, dann kann ich das sozusagen machen. Wir hatten jetzt gerade in Blaustein jemand, die hat sich für das Thema interessiert. Die wohnt in einem Mehrfamilienhaus als Eigentümerin und hat logischerweise ihre Miteigentümer im Haus gefragt. Das war aber kein Thema. Sie konnte das dann machen. Das heißt, bei so also Konstellationen macht es einfach Sinn, dass man mit seinen Nachbarn dann in dem Fall spricht, damit es keine Probleme gibt an der Stelle, weil es natürlich erstmal optisch auch einen Einfluss hat. Eine Beeinträchtigung möchte ich nicht sagen. So, bei Menschen, die jetzt kein eigenes Dach haben, sondern zur Miete wohnen, ob es jetzt bei einer Wohnungsbaugenossenschaft, Wohnungsgesellschaft oder privat irgendwo ist, ist völlig klar, dass dann so eine Installation nur dann geht, wenn der Eigentümer der Gebäude dem zustimmt.
Ja.
Es gab ja jetzt in Ulm-Böfingen in der Wohnsiedlung 60 also Balkonanlagen, die installiert wurden. Es geht also auch bei größeren Einheiten. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, dass jetzt 60 Balkone in Böfingen mit solchen Modulen bestückt sind, und rechne mal bloß hoch, dass jeder von den 60 500 Kilowattstunden Strom plötzlich jetzt selber macht, dann macht das in der Summe schon eine ganze Menge aus. Da kann man grob rechnen, 50.000 Kilowattstunden im Jahr kommen zusammen, die jetzt in dem Fall als Beispiel der Stromversorger erstmal nicht verkaufen kann.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt mal ausrechne, ich habe jetzt, wie gesagt, die 150 Euro, weil ich 30 Cent pro Kilowattstunde mir spare, an Ersparnis drin, dann hätte ich, selbst wenn ich 1.000 Euro für so eine Anlage investieren würde zu Beginn, also Material plus Montage, in jedem Fall den Vorteil, dass ich nach ein paar Jahren in der Tat das erreiche, was ich vorher gesagt habe. Mhm. Ich spare dann auch meine künftigen Ausgaben an der Stelle erheblich ein. Und von daher macht es in jedem Fall Sinn. Und wenn man an dem Beispiel jetzt gerade in Böfingen, das sich nochmal anguckt, man würde jetzt das wirklich zielgerichtet in allen Wohngebieten machen. Dann kann man hochrechnen, wie viel Kilowattstunden erneuerbare Energie in Ulm und in der Region allein über diesen Weg in die Erzeugung käme. Das heißt, das Thema, wo kommt dann der Rest noch her? Das reduziert sich dann, weil eben die Überlandleitungen von der Ostsee runter dann vielleicht gar nicht mehr so ausgebaut werden müssten, wie man jetzt gerade diskutiert. Und man hat dann noch einen anderen Effekt, der ist mir wichtig. Jeder, der sich an der Energiewende so beteiligt, der hat auch ein anderes Verhältnis dazu, weil er direkt beteiligt ist.
Ja, ja, klar. Und hat vielleicht auch ein gutes Gefühl, weil er an der Stelle, ja, man sagt immer, es geschieht nichts, geschieht nichts. Dann hat er selber was dazu auch beigetragen. Ja,
natürlich.
Und es geschieht dann halt doch was. Und viel Kleinmist macht halt Großen. Also wenn jeder viel Klein nicht misst, ist es nicht. Aber viel Kleinenergiegewinnung macht in der Summe eben Großenergiegewinnung. So,
natürlich.
Also in der Summe, ich sagte in Böfingen, ich meine, klar, da gibt es ja die Hochhäuser. Wenn jetzt da jeder an seinem Balkon zum Beispiel sowas installiert, klar, die Dächer teilt man sich, das Dach teilt man sich. Das sind aber, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke es sind, 3 Hochhäuser, 16, 18 Stockwerke, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Aber auf jeden Fall könnte man natürlich da auch schon einiges machen. Das heißt, im Klartext, es ist nicht Voraussetzung, dass man ein Eigenheim haben muss und da ein großes Dach, sondern es kann im Prinzip auch jeder kleine, noch so überschaubare eigenen Platz, der irgendwo in der Frischluft oder Sonne scheint überall, aber eben irgendwo einen Zugang hat, also Balkon zum Beispiel, würde ich sagen, kann genutzt werden. Oder eine kleine Terrasse, irgendwas, was eben im persönlichen Umfeld ist, was einem gehört, was also nicht jetzt von mehreren Leuten gleichzeitig genutzt wird, wahrscheinlich Gemeinschaftseigentum ist, sondern schon irgendwie Individualeigentum, weil es muss ja irgendwo auf eine eigene Steckdose dann irgendwo verrechnet oder eingespeist werden, denke ich. Also ist jedenfalls optional oder eine Option, dort was zu machen.
Genau so ist es, ne? Weil ich denke, wir brauchen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, auf allen Feldern, die da jetzt wichtig sind, auf allen Sektoren, überall Aktivitäten. Es macht keinen Sinn, einen Sektor gegen den anderen auszuspielen oder wegzulassen, weil, ich sag's mal so, die Bedingungen in der Innenstadt in Ulm sind andere wie in Böfingen oder auf dem Eselsberg. Und wenn ich weiter rausfahre in die Gemeinden, sei es in Wiblinger draußen oder sei es in Einsinger oder in Ersinger oder in Grimmelfinger oder wo auch immer, habe ich wieder andere Bedingungen und muss mir angucken, was ich da vor Ort jeweils wie machen kann. Aber eins kann ich überall. Dort, wo ich die Möglichkeit habe, an den Balkon was zu hängen oder andere Möglichkeiten zu nutzen, kann ich überall Module montieren. Das geht. Mhm. Also wir haben auch Anlagen gemacht, wo man bisher nicht dran gedacht hat. Man könnte zum Beispiel, wenn man vorm eigenen Haus einen Carport hat, also einen Stellplatz für sein Heiligsblechle, auch da schon mal dran denken. Zunehmend auch deswegen, weil ja das Thema der E-Mobilität, und da denke ich jetzt nicht nur an die Autos, sondern auch an die E-Bikes, die überall jetzt vermehrt auftauchen, dann hat man da sozusagen den Strom aus der eigenen Steckdose, aus dem eigenen Kraftwerk auf dem Dach oder vom Balkon. Mhm.
Wie ist denn das eigentlich generell, werden jetzt viele Leute sagen, Mensch, Ulm ist doch so ein Nebelloch, Ulm ist doch immer alles im Winter oder im Herbst grau. Wie schaut denn das in Bezug auf Möglichkeiten oder auf die Gesamtgewinnungslage aus? Macht der Nebel was oder ist Ulm nicht so prädestiniert oder doch, weil wir auch schöne Sommers haben? Und wie ist denn das eigentlich?
Ja, da ist für mich immer Folgendes spannend. Wir wissen ja, dass Freiburg mehr Sonne hat und mehr Wärme als Ulm. Mhm. Trotzdem machen die Photovoltaikanlagen in Ulm mehr Strom als in Freiburg. Mhm. Und das hängt unter anderem mit dem sogenannten Temperaturkoeffizient auf den Zellen zusammen. Mhm. Wir haben zumindest in den Übergangszeiten immer den Vorteil, dass es bei uns nicht ganz so heiß wird wie in Freiburg. Und von daher ist die Zellleistung eine bessere als auf den Anlagen in Freiburg. So. Ja. Wenn wir dann mal Nebeltage haben, die ja früher gehäufter waren als heute, weil auch da merkt man eben, dass das Klima sich geändert hat. Ich bin also geborener Ulmer, bin in der Hahnergasse aufgewachsen und weiß schon, dass wir Perioden hatten, wo es mal in den Wintermonaten über längere Zeit Nebel war. Mhm. Aber diese Phasen sind ja an der Stelle zumindest nach meinem Dafürhalten weniger geworden wie andere Dinge auch. Ich habe als Kind noch erlebt, dass die Donau zugefroren war.
Ja, ja.
So,
ja.
Also das nur mal am Rande. Ne? Mhm. So, von daher denke ich mal, spielt das natürlich schon im Einzelnen eine Rolle. Aber wenn man sich die Anlagenleistungen in Ulm über das Kalenderjahr anschaut, die jetzt schon drauf sind, dann merkt man von diesen Nebeltagen zwar an den Tagen was, aber übers Jahr macht sich das nicht wirklich bemerkbar.
Mhm. Ja, gut. Also es gibt jetzt nicht besondere Vorteile, sondern Nachteile als Ulmer, sondern es ist alles soweit im Grünen und man kann da an der Stelle auch bei uns auf jeden Fall Energie seinen Beitrag leisten. Aber wahrscheinlich trotzdem im Sommer oder wenn die Sonne scheint, ist einfach die Zeit, wo eben mehr Energie natürlich dann gewonnen werden kann.
Ja, natürlich, klar. Das ist ja zwangsläufig so.
Genau.
Ja. Also das ist immer so, dass wenn die Lichteinwirkung, die Photonen, die auf die Module einwirken, egal ob die auf dem Dach sind oder am Balkon, je mehr Licht drauf fällt, umso höher werden die Energieerträge. Das ist logisch. Ne? Mhm. Und von daher habe ich über die Sommermonate allein schon deswegen höhere Erträge, weil ich schon von morgens an bis abends um 10 Licht habe von der Sonne. Und im Winterhalbjahr sieht es natürlich anders aus, das ist klar.
Ja, ja.
Aber ich meine, das ändert ja nichts am Gesamtzusammenhang, dass man mit solchen Anlagen eben einen Beitrag zur Energiewende leisten kann.
Mhm. Ja, ja. Wenn jetzt also Leute, die jetzt uns jetzt zuhören, sagen, Mensch, das möchte ich jetzt aber mal genauer wissen. Wir wollen auch gerne die Möglichkeit nutzen. Wir haben einen Garten, wir haben einen Balkon. Dann kann man sich auf jeden Fall zunächst mal bei Ihnen melden und Sie sind dann kommen vielleicht mal sogar, vielleicht weiß nicht, vor Ort Fragezeichen und sagen, hier so und so wäre es sinnvoll oder geben auf jeden Fall Tipps und Ratschläge und man kann sich dann mit denen entweder bei irgendwo beim Händler erkundigen nach der Hardware oder sie geben sogar vielleicht Tipps, was wie und dann kann man loslegen, oder?
Das macht in jedem Fall Sinn, weil von allen, wo ich jetzt bisher so erfahren habe, die mal im Internet recherchiert haben, zu den Themen, die finden natürlich alles im Internet, das ist klar. Aber die Flut an Informationen ist dann wieder vergleichsweise so groß, dass es unübersichtlich wird. Mhm. Und nach meiner Erfahrung in den Bereichen ist es wirklich einfach so, dass man sich dann immer vor Ort anschauen muss, wie macht man es am besten, weil es geht schon damit los, habe ich meinen Balkon in der Südausrichtung oder ist das abweichender davon? Das wirkt sich ja auf die Erträge aus. Dann kann ich mir überlegen, wie ich die dann an meinem Balkon befestige, ob ich die senkrecht dran mache oder aufgeständert. Dann muss ich wissen, wo habe ich die nächstliegende Steckdose, wie komme ich da dran? Dann gibt es welche, die sagen, ich will aber dann schon wissen, was mir die Anlage an Strom erzeugt. Dann macht man auch einen Zähler dazwischen. Das sind zwar Kleinigkeiten, aber durchaus nicht uninteressant. Und also es ist kein Riesenakt, das zu machen, aber wenn man es macht, dann sollte man sich so damit beschäftigen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und hinterher nicht enttäuscht ist, weil irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Und von daher kann man da gern auf uns mal zukommen. Wir würden dann uns entweder selber kümmern oder einfach auch dann an Leute weiterreichen, die in der Thematik tiefer drin sind.
Ja. Ja, Herr Kübler, dann fahren wir doch da einfach mal fort. Was machen wir als erstes, Formale oder das Technische oder den Netzbetreiber?
Ja, vielleicht das Formale, weil das relativ einfach zu handhaben ist. Also die meisten Leute haben ja heute einen Internetzugang und wenn man dann bei der SWU als Beispiel auf die Homepage geht, dann kann man da unter Netzanschluss sich auf die Seite einlinken, wo es um die Anlagen geht, die man selber installieren will. Und gibt dort dann seine Angaben, seine Anschrift, seine Adresse ein und trägt da die Anlage ein. Also als Beispiel, ich habe eine Anlage mit zwei Modulen, a 300 Watt, habe ich 600 Watt Peak plus meinen Wechselrichter dazu, die Angaben und ab wann die Anlage installiert ist. Und schon geht sozusagen da an der Stelle das dann unbürokratisch weiter. Mhm. Und dann muss man zum Zweiten die Anlage noch bei der Bundesnetzagentur in das sogenannte Marktstammdatenregister eintragen. Das ist aber auch per Internet auf deren Seite ohne allzu großen Aufwand machbar. Da geht es eigentlich auch nur darum, dass man die eigene Anschrift plus die Anlagendaten, die aber in dem Umfang ja relativ einfach darzustellen sind, dort einträgt und schon hat man formal alles richtig gemacht und hat seine Anlage so angemeldet, mhm, dass da keine Probleme auftauchen an, ja, der Stelle. Weil wichtig ist natürlich für die Netzbetreiber und andere Beteiligte, dass man weiß, was habe ich denn in meiner Region und im Land für Zubauraten.
Ja, ja, klar. Wenn sich dann noch was verändert, also jemand zum Beispiel nach einer gewissen Zeit seine Anlage aufrüstet, ausbaut, weil er nochmal Module oder irgendwie nochmal Fläche hinzufügt, bedarf es dann auch einer formalen Ummeldung oder reicht es, wenn man einmal in die Hand streckt und sagt, ich bin jetzt hier Energiegewinner, ich trage zur Energiewende bei oder wie ist
ja,
das?
Wenn, also es ist ja so, diese Anlagengröße, über die wir jetzt reden, mit 600 Watt Peak Leistung ins Hausnetz, also über die normale Steckdose sozusagen, die, ja, ist völlig unproblematisch, was das Anmelden angeht, wie gerade geschildert, also wirklich eine sehr einfache Angelegenheit. Mhm. Wenn die Anlage größer wäre, also in den KW-Peak-Bereich hineingeht mit mehreren Modulen, mhm, mit zum Beispiel dann noch Batteriespeicher oder was ansonsten an Technik noch dazukommen würde, Wallbox und so weiter, dann müssen diese Angaben logischerweise per Neuanmeldung oder per Ergänzung, je nachdem, dann noch zusätzlich gemacht werden. Aber dann geht's ja in den Bereich rein, der bislang eigentlich schon gängig ist. Der Schwerpunkt, worum es mir heute eigentlich ging, ist, dass man den Leuten, die, wie gesagt, in erster Linie zur Möglichkeit haben, den eigenen Balkon oder, wenn sie zur Miete wohnen, den Balkon in der Wohnung, wo sie dann wohnen, nutzen oder ähnliches. Um die geht's mir da, weil es mir als Bürgerenergiegenossenschaft schon darum geht, dass breite Teile der Bevölkerung sich an der Energiewende beteiligen, mhm, können, weil ich denke, dass wir nur dann eine wesentlich höhere Akzeptanz für all die Maßnahmen kriegen, die wir jetzt ja brauchen, um die Klimaschutzziele zu erreichen.
Ja, haben wir eigentlich aktuell oder haben Sie dort Zahlen, wie viele Menschen jetzt vielleicht zum Beispiel im letzten Jahr sich zusätzlich dort angemeldet haben, wie die Zuwachsraten sind, ob die aktuelle Entwicklung wirklich auch zu so einer Initiative führt, dass die Menschen von selber dann sagen, wir machen sowas oder ist vielleicht das Wissen noch zu gering und wir sind heute mit dieser Sendung auch eben damit dabei, das zu befördern, indem wir die Informationen streuen?
Also ich habe natürlich jetzt aktuell keine aktuellen Zahlen an, ja, der Hand, aber ich weiß aus dem, was ich selber erlebe an Anfragen, dass die Anfragen gewaltig zunehmen. Also bei mir auf dem Bildschirm trudeln jeden Tag mehr Anfragen ein in der Region, als die ich selber noch persönlich bearbeiten könnte. Mhm. Das war im letzten Jahr noch weniger und vor zwei Jahren auch noch weniger, das ist das eine. Ich höre auch, dass bei den Veranstaltungen, die in den letzten Wochen leider nur als Webveranstaltung erdenkbar war, ja, über die lokale Agenda bzw. UNW und andere in der Region, die über das sogenannte Solarcluster Baden-Württemberg lief, die Teilnehmerzahlen erheblich größer sind als in den letzten Jahren bei sogenannten Präsenzveranstaltungen.
Ja.
Also von daher merkt man schon, dass bei einem großen Teil der Bevölkerung die Bereitschaft da ist, sich zu engagieren, einzubringen, sich zu informieren und dann auch zu handeln.
Mhm. Was ja auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung ist und dann hoffentlich auch noch so eine Fortsetzung findet. Viele Menschen, die jetzt zuhören, wollen natürlich ein bisschen nicht nur wahrscheinlich zum Technischen wissen, wie groß, wie teuer, wie schwer, sondern wollen auch vielleicht noch mal ein bisschen konkret wissen, mit wie viel Geld ist man denn da dabei? Also muss ich jetzt hier 1.000 dahinlegen oder 5.000 oder 10.000 oder was sind denn, sag mal, da gibt es ja bestimmt auch bestimmte Größen oder sag mal Klassen, die Mini- bis zur Maxi-Ausführung, sage ich mal, für den Balkon. Also wenn ich jetzt Balkonbesitzer bin, jetzt greifen wir gerade nochmal Böfingen oder so ein Block, also Häuserblockbesitzer auf, der jetzt sagt, ich will meinen Kleinen anfangen. Was ist denn so, die Kleinausführung, die sich jetzt vielleicht jeder leisten kann?
Also wenn ich eine Kleinausführung mache mit zwei Modulen am Balkon und bleibe also unter dieser 600 Watt Peak-Grenze bei der Meldung, bei der SWO, dann habe ich einen Investitionsaufwand für die beiden Module, für Wechselrichter, Kabel, Stecker und wenn ich will noch einen Zähler an der Stelle. Und dann komme ich, was das Material angeht, je nachdem, was ich mir für Module kaufe, auf eine Investition, die sich so zwischen 600 und 800 Euro bewegt.
Okay.
Und spannend wird es dann logischerweise bei der Frage, wie kriege ich jetzt sozusagen diese Anlage nach dem Wechselrichter an meine Steckdose. Und da muss man halt einfach schauen, habe ich auf dem Balkon direkt eine, dann ist es relativ einfach.
Das ist aber eher selten,
wenn ich jetzt sozusagen aber mir erst noch eine Leitung dahinlegen muss oder so einen Anschluss, dann wird es ein bisschen aufwendiger. Und man muss natürlich auch schauen, was habe ich für einen Aufwand insgesamt bei der Montage. Aber wenn man da mal von Standardbedingungen, also von einer klassischen Balkonanlage ausgeht, dann bleibt man in der Regel bei einem Investitionsaufwand von um die 1.000 Euro maximal.
Aha.
So. Ja. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite dagegen rechne, was ich vorher gesagt habe, dass ich dann im Jahr 150 Euro Stromkosten spare, dann kann ich mir ausrechnen, wann sich die Anlage bezahlt gemacht hat. Und dabei ist jetzt nicht berücksichtigt, wie sich die Strompreise in den nächsten Jahren entwickeln, sondern mal von Gleichbleibenden mal ausgerechnet. Und von daher kann man deutlich machen, dass es für jeden, der das jetzt macht, eine Investition sein wird, die sich rechnet.
Gibt es denn für alle diejenigen, die sagen, naja, 1.000 ist immer noch viel, irgendwo für städtischen Zuschuss oder irgendwie eine Möglichkeit zu sagen? Ja?
Nein. Was mir da an der Stelle durch den Kopf geht, ist ja dann noch Folgendes. Das hat natürlich immer auch eine soziale Komponente, weil mit so Balkonanlagen, für die, die es jetzt selber machen wollen oder können, ist natürlich dann das Thema 1.000 Euro investieren auch ein Thema. Aber da wird es in den allermeisten Fällen nicht dran scheitern, wenn das monatliche Einkommen entsprechend ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, also Personenkreis, bei denen die Grundeinkommen, Stichwort Hartz-IV-Empfänger und andere, schon schwieriger wird. Und da sind wir gerade am Überlegen, wie man das sozusagen hinkriegen kann, dass die auch die Möglichkeit kriegen, sich da zu beteiligen. Mhm. Da bin ich noch dabei zu überlegen, mit welchen Sozialverbänden man beispielsweise reden kann, wie man das machen kann und gegebenenfalls auch dann Sponsoren findet, die sowas mit unterstützen.
Also
wir sind gerade auch am Diskutieren, dass die sich so Anlagen zulegen, möglicherweise nochmal einen Obolus obendrauf lege, um auch denen, die eben die 1.000 Euro nicht aufbringen können, auch die Möglichkeit zu geben, sich so eine Anlage zuzulegen.
Ja.
Weil gerade bei dem Personenkreis wäre es dann natürlich ganz toll zu sehen, dass die über so einen Weg eine echte Ersparnis in ihrer Haushaltskasse hätten.
Ne? Ja, ja. Ja, der Punkt, den ich überlegt habe, ist eben, die Menschen, die vielleicht noch eine Wohnung haben, im kleinen Balkon, sind vielleicht nicht die, die jetzt das dicke Einkommen, den dicksten Geldbeutel haben, weil diejenigen haben nicht ein großes Eigenheim wahrscheinlich oder eher. Und deswegen mein Gedanke, dass die Menschen vielleicht an der Stelle vielleicht mit der Finanzierung auch bei 1.000 Euro schon sagen, das ist uns zu viel, dass wir haben fünf.
Ja. Also wir sind
Kinder
da auch
und eine kleine noch, Wohnung und müssen an der Stelle schauen, wie wir
durchkommen. Wir sind da auch noch in der Diskussion, ob es da zum Beispiel auch eine Möglichkeit gäbe, sozusagen so eine Anlage sich in Raten zuzulegen.
Das
wäre ja auch noch eine Option, dass man als Beispiel weiß, der spart jetzt im Jahr 150 Euro Stromkosten, die er bisher bezahlt hat. Und wenn er jetzt einen Teil von diesem Geld erstmal für die Raten zur Verfügung stellen würde, dann hat sich die Anlage ja auch irgendwann bezahlt. Aber da sind wir noch am Anfang dessen, wie man sowas dann praktisch umsetzen kann. Das können wir über die Energiegenossenschaft alleine nicht. Da brauchen wir dann die Leute, die mit solchen Projektmöglichkeiten also Erfahrungen haben. Ich weiß nur, dass zum Beispiel die Caritas und andere ja gerade bei solchen Haushalten in den letzten Jahren auch geholfen haben, denen zu zeigen, wie man Energie spart.
Mhm, ja. Bei solchen Fragen kann man gegebenenfalls auch bei Ihnen dann sich erkundigen.
Wie auch das, da.
Ja, gut.
Gerne.
Ja. Sind wir, was das angeht, oder Sie jetzt, was das angeht, so jetzt im Umfeld die Einzigen, die sowas auch befördern? Oder wie schaut denn das so in, ja, sagen wir, der näheren Umgebung, also um Ulm rum aus oder vielleicht in anderen Städten oder auch Einzugsbereich, die uns noch hört, Memmingen, Aalen, sage ich mal, Günzburg, gibt es da auch ähnliche Gruppierungen also, oder auch Initiativen, die man nennt?
Also bei uns in der Region gibt es jetzt da noch keine wirklichen Initiativen, bis auf einen Akteur, der, wie gesagt, die 60 Anlagen in Böfingen installiert hat. Das geht dann immer in Verbindung mit der dortigen Wohnungsgesellschaft, das ist klar. Und ich weiß aber, dass es jetzt im Bundesgebiet viele Initiativen an verschiedenen Stellen gibt, beispielsweise in Freiburg, da gibt es auch Akteure, die auch Anlagen verleihen, sozusagen, damit die Leute auch mal testen können. Alles das sind Möglichkeiten, um das voranzubringen. Man muss immer nur wissen, du brauchst dann Leute, die das in die Hand nehmen und umsetzen. Und da bin ich um jeden froh, der sagt, Mensch, da mache ich mit. Weil auch meine Kapazitäten sind so, dass ich halt einen 24-Stunden-Tag habe und an vielen Stellen gerade unterwegs bin, was das Thema angeht. Und würde mir da noch wünschen, dass man da vielleicht noch Möglichkeiten hat, zusätzliche Potenziale von Menschen, die sich da einbringen können, sich mit zu engagieren, egal wo sie herkommen, weil mir das Thema so wichtig ist, dass ich da der Meinung bin, jeder, der da aktiv sich einbringt, ist willkommen.
Ja, deshalb habe ich so gerade die Idee, weil Sie von Laien aus sagen. Ich meine, man könnte sich ja überlegen, dass vielleicht irgendjemand sagt, so eine Art Plug-and-Play-System, man kann für die heißen Sommermonate, wenn es dann auch sich rentiert, man zu Hause vielleicht irgendwo auch ist, dass man sagt, okay, vor 6 Monate ließ sich mal so ein Ding, stellen wir es auf den Balkon, klemmen das irgendwie an den Balkongeländer hin und dann im Winter oder irgendwann, wenn es halt nicht so passt oder es zu teuer wird oder ich es auch nicht kaufen will, sondern einfach mal probieren will, gebe ich es vielleicht wieder zurück. So eine Möglichkeit.
Also so eine Möglichkeit kann man andenken, klar, keine Frage. Ne? Also wir sind da noch am Anfang der Überlegungen, was man da alles noch so tun kann. Wir haben jetzt mal bei den ersten Anlagen, die wir installiert haben, Erfahrungen gemacht, mit welchem Aufwand das in der Tat verbunden ist, was die Montage angeht. Da muss man dann schon nochmal genauer hinsehen und muss halt, wenn man denn dann montiert, für das jeweilige also Geländer, sage ich mal, auch die richtigen Halterungen dabei haben. Ne? Mhm. Weil wenn jemand glaubt, der kann da standardisiert sich übers Internet einkaufen, könnte er ganz genau an der Stelle dann wirkliche Probleme kriegen, weil da muss man wirklich genau schauen, was finde ich vor, wie sind die Geländer beschaffen, was kann ich wie machen, damit die stabil installiert sind und keine Probleme auftauchen.
Oder das Ding nicht irgendwie runterfällt und unten fällt es jemand auf den Kopf. Also von daher natürlich auch eine prekäre Sache oder etwas, was gesichert und also auch Sturm, ich meine, wenn es jetzt so Sturm heranpeitscht, nicht, dass es dann die Solaranlage wegreißt. Eben. Also das ist ja auch ein heikles, heikles Ding, das ist mir auch klar.
Also deswegen muss man da aufpassen, nicht alles, was da jetzt übers Internet angepreist wird, ist dann auch nutzbar.
Die Möglichkeit, irgendwo sowas mal zu besichtigen, gibt es bei Ihnen nicht irgendwie zufällig? Oder auf einer Webseite, dass man
das
mal visualisiert? Weil, also ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, hört sich mal spannend an, ich möchte mir mal angucken, wie das ausschaut, verhunzt es den Balkon, sagt da die Frau, lieber Blumenblätter oder lieber Blumen dort dranhängen an den Balkon, also hässliche Module oder wie das ist das? Oder sehen hübsch aus? Nee, das sagt er, schmückt aber unseren Balkon.
Das könnte passieren.
Ja.
Also natürlich gibt es die Möglichkeit, wir sind jetzt gerade dabei, unsere Homepage da noch auf Vordermann zu bringen, weil wir natürlich neben dieser optischen Darstellung dann darüber hinaus auch noch die Verpflichtung haben, die formalrechtlichen Dinge wie, wenn es über uns läuft, Widerrufsbelehrung, AGBs und so weiter einzubringen, damit wir da juristisch auf der sicheren Seite sind. Aber wie gesagt, die Akteure, die es ansonsten in der Region gibt, bin ich auch gern bereit, dann die Adressen weiterzugeben. Es gibt einen jetzt in Westerstetten, der das schon sehr erfolgreich macht. Bei dem war ich die Tage. der hat mir dann auch gezeigt, dass er in der Tat bei der Montage sich die Teile, die man wirklich benötigt für jedes Geländer unterschiedlicher Art, dann auch organisieren muss. Und er machte dann zum Teil selber. Das war für mich jetzt auch lehrreich, dass man nicht sagen kann, ich kaufe die Dinger im Netz und dann liefern die mir irgendwas mit und passt bei mir gar nicht.
Ja.
Also mein eigener Balkon zum Beispiel ist nicht klassisch, sondern ich habe vorne dran so eine Waschbetonplatte und oben drüber nochmal ein Geländer.
Ja, ja.
So, und deswegen muss ich da bei der Montage ganz anders vorgehen, als bei jemand, der ein klassisches Geländer mit Metallstreben hat.
Ja, ja, genau.
Und ob das dann ein Rundstahl ist oder eckig oder flach oder was auch immer, spielt dann auch noch eine Rolle. Mhm. Also nochmal, eine solide Ausführung ist entscheidend.
Ja. Wieso, wie groß ist denn so ein Modul, ein Zentimeter oder Meter?
Die Module haben in der Regel so ein Maß zwischen einem Meter und 1,70 Meter. Und dann ist ja schon die Frage, mache ich die senkrecht an meinen Balkon, je nachdem, was ich für einen habe, oder mache ich die quer dran? Das hängt ein bisschen dann von den Bedingungen ab. Mhm. Auch da muss ich wieder schauen. Und ich muss mir überlegen, mache ich die aufgeständer, damit ich mehr Ertrag kriege, oder ich hänge sie flach dran.
Ja, wobei vielleicht mit der Hausgemeinschaft dann auch noch geklärt werden muss.
Ja klar, oder mit dem Hauseigentümer.
Genau.
Weil wenn ich zur Miete wohne, brauche ich immer die Zustimmung vom Hauseigentümer.
Ja, ich gucke schon gerade auf die Uhr, Herr Küper. Wir haben es mir da so genau auf die Sekunde, möchte ich fast sagen, getroffen. Wäre noch spannend wahrscheinlich zu berichten, aber wir kommen einfach mal wieder zusammen und Sie berichten, was sich dann inzwischen bewegt hat, ob unser Aufruf was gebracht hat. Für heute ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Michael Trost und Sie, nochmal sagen nur einen kurzen Namen, Sie waren unser Gast und Sie sind, mal den Namen.
Ja, Jürgen Kübler.
Genau, ich weiß, dass die Hörer nochmal wissen. Vielen Dank, wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.